Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich finde es toll, dass so viele Zuschauer und Zuhörer jetzt hier gekommen sind am Sonntagnachmittag in den Botanischen Garten. Wir befinden uns hier im Folientunnel im Botanischen Garten in den ehemaligen Wirtschaftsräumlichkeiten der Gärtner für den Botanischen Garten. Diesen Bereich im Botanischen Garten hat die Urban Gardening Gruppe in Neuss von der Transition Town Bewegung Neuss zur Verfügung gestellt bekommen. Von der Stadt Neuss. Wir dürfen hier gärtnern, wir dürfen hier Gemüse anbauen, wir dürfen uns hier ausprobieren. Wir haben hier ganz viele verschiedene Projekte. Und das hier ist halt der Folientunnel. Das ist auch so mein Hauptwirkbereich. Ich kümmere mich vor allem um die Tomaten hier am Folientunnel. Und dann habe ich einmal draußen im Freiland ein Beet gesehen, was mich völlig fasziniert hat. Da war Mais, an dem rankten sich Bohnen lang und dazwischen waren Tomaten. Und das sah total toll aus. Und ich habe gefragt, was ist denn das? Dann hieß es, ja, das ist Permakultur. Das kommt von den Inkas aus Südamerika. Und seitdem habe ich diesen Begriff Permakultur ständig irgendwo gehört und das schien irgendwas ganz Besonderes zu sein. Also Biolandwirtschaft kannte ich ja, kennt man ja schon lange, aber Permakultur war irgendwie so eine Art Modebegriff. Aber es konnte mir keiner irgendwie erklären, was ist das jetzt genau, wo kommt das her, was macht man da, warum hat dieses Beet so einen Hügel und so. Und ich habe halt nur gedacht, es sieht so aus, wie wenn das so ist, dass die Pflanzen sich gegenseitig unterstützen, wie wenn von allen Pflanzen so die besten Eigenschaften genutzt werden und die so in Beziehung stehen, dass es für alle gut passt, dass man da wenig Arbeit hat, dass es wenig Energieaufwand hat und dass das so ein selbstlaufendes System eigentlich irgendwie ist. Das war so mein Gedanke dahinter. Und der Gedanke scheint auch gar nicht so falsch zu sein. Das war wohl auch die Intention, die hinter dem Ganzen steckt. Der Begriff Permakultur oder die Permakultur kommt aus der Landwirtschaft. Das hieß ursprünglich eben Permanent Agriculture. Es ging darum, eine dauerhafte Bewirtschaftungsform zu finden, wo man eben nicht von außen was zufügen muss, keinen künstlichen Dünger und die Ressourcen auch nicht auslaugt, sondern immer wieder bewirtschaften kann und sich das System auch weitgehend selber trägt. Genau, also Permakultur ist eigentlich ein ganzheitliches System, in dem alle Elemente und Lebewesen möglichst nützliche Beziehungen zueinander haben und sich gegenseitig unterstützen und auf achtsame Weise interagieren. Es gibt drei Wurzeln, aus denen die Permakultur entstanden ist. Das eine ist die Biolandwirtschaft, die es in Europa seit den 20er, 30er Jahren schon gibt. Das andere ist, dass Anfang des 20. Jahrhunderts Forschung in der Bodenkunde aufkam. Da wurde der Boden als eigenständiges Ökosystem untersucht. Da wurden die Bodenlebewesen untersucht. Der Boden ist ja einer der wichtigen Produktionsfaktoren in der Landwirtschaft. Und es gab von einer Farmerin aus Oregon, gab es dann ein Buch über das Mulchen. 1913, glaube ich, hat sie das rausgegeben. Mulchen bedeutet, dass auf dem Boden noch nicht verrottete organische Substanzen aufgebracht werden. Damit wird die Feuchtigkeit im Boden gehalten und Unkraut kommt nicht so gut durch, zum Beispiel. Die dritte Wurzel war, dass es ethnologische Forschungen gab oder einfach Forschungen, wo man geguckt hat, wie wirtschaften Menschen in anderen Kulturen, auch zu anderen Zeiten. Und vor allem hat man geschaut, wie haben die indigenen Völker Landwirtschaft betrieben. Und all dieses Wissen wurde zusammengeführt. Und geografisch war der Ausgangsort der Permakultur in Australien in den 70er Jahren. Und zwar der Grund dafür war, dass in Australien die Bedingungen für Landwirtschaft sehr viel schwieriger waren oder sind eben als in Europa. Wir haben hier in Europa nährstoffreiche Böden und gemäßigtes Klima. In Australien war das alles viel schwieriger, vor allem das Wasser war ein limitierender Faktor. Bill Mollison und sein Schüler David Holmgren haben darüber Bücher geschrieben und haben, David Holmgren hat 12 Prinzipien der Permakultur aufgeschrieben. ich habe dann geschaut, weil diese 12 Prinzipien unglaublich kompliziert waren. Das ist so ein dickes Buch und wir hatten versucht, uns das klar zu machen, weil da greift eins ins andere und alles ist irgendwie miteinander verknüpft und das war einfach so schwierig, sich zu erschließen. Dann habe ich mir verschiedene Interviews angeschaut mit Sepp Holzer. Er leitet den Kramitterhof in der Nähe von Graz in den Alpen. Und sein Vater hatte 1960 schon angefangen, er hat einfach die Almwirtschaft so beibehalten, wie sie war. Er hat nicht das gemacht, was all seine Nachbarn gemacht haben. Er hat nicht auf extensive Viehzucht gesetzt, sondern er hat alle Tiere beibehalten. Er hat auch Gemüse in den Alpen angezogen, was schon gar nicht so einfach ist unter den Klimabedingungen. Und er hat sogar auch Weizen weiterhin angebaut, um sein eigenes Brot zu backen. Und Sepp Holzer ist der Sohn, der eben jetzt auf Permakultur vollsetzt. Der Betrieb ist voll auf Permakultur und es gibt in der Nähe auch ein Forschungs- und Ausbildungszentrum. Und er sagt, es gibt drei wichtige Säulen für die Permakultur. Das erste und wichtigste ist die Beobachtung und das dritte ist die Reflexion. Und dann den zweiten Punkt packt er dann alles andere, was in den 12 Prinzipien da ist. Also Dinge wie Planung, Regionalität, Kreisläufe, also alles packt er unter den zweiten Punkt. Und mit Beobachten meint man dann das unvoreingenommene Schauen und Zuhören, also ganz genau betrachten, was schon da ist, bevor man überhaupt eingreift, bevor man überhaupt Ideen oder Vorstellungen entwickelt. Ein Pionier der Permakultur, der hat Patrick Whitfield, der hat ein ganzes Jahr hindurch, einen ganzen Vegetationskreislauf hindurch ein Grundstück beobachtet, bevor er überhaupt was gemacht hat. Und wir haben zum Beispiel hier, hatte die Felicitas das Staudenbeet kartografiert, bevor Marlies jetzt hier auch ist, das dann umstrukturiert hat. Ja, sie hat da das Optimum rausgeholt sozusagen. Felicitas hat erstmal geguckt, was ist da, die ganzen Pflanzen benannt auch und eine schöne Zeichnung gemacht. Und dann wurde halt überlegt, wie kann man das verschönern, verbessern, sodass es sich selber trägt und weniger Arbeit macht. Also man guckt halt nach allen Aspekten, die für zukünftiges Pflanzenwachstum wichtig sein könnten, eben Licht-Schatten-Verhältnisse, die Bodenbeschaffenheit, ob der Boden nährstoffreich ist oder sandig, ob es da Steine gibt, dann die Wasserverhältnisse, die Geländeverhältnisse, ob es abschüssiges Gelände gibt oder Bachläufe. Dann schaut man sich die Beziehungen der Pflanzen untereinander an, guckt, was die ursprüngliche Besiedlung an Pflanzen überhaupt ist, weil die Ausschluss gibt über die Nährstoffreichtum oder wie das Wasser aufgenommen wird oder so. Man guckt aber auch, was es sonst an Lebewesen gibt, Insekten oder Wildtiere. Und wenn man hier so im Stadtraum lebt zum Beispiel, dann sieht man auch, dass vielleicht Hauskatzen kommen und eine bestimmte Stelle immer gerne als ihr Katzenklo benutzen. Oder dass vielleicht die Kinder aus der Nachbarschaft über einen Zaun hüpfen und dann muss man eben gucken, dass man da vielleicht nicht gerade dornige Pflanzen anpflanzt oder solche Sachen. Dann ja, Reflexion ist der dritte Punkt. Es ist halt immer wieder wichtig, so Feedbackschleifen einzuführen, um zu gucken, was kann man verbessern, was läuft schon gut oder wo kann man noch eingreifen oder wo muss man eben gar nicht eingreifen und dann immer das weiterentwickeln, sodass eigentlich immer weniger Arbeit wird und immer weniger Eingreifen nötig ist. Der zweite Punkt ist dann die genaue Planung. Eben man guckt, was an Ressourcen da ist. Man bezieht aber auch alle Bedürfnisse der an der Planung und Umsetzung beteiligten Menschen mit ein. Also wir fragen hier immer erstmal, was wollt ihr an Pflanzen haben? Ne? Auf was für Gemüse habt ihr Lust? Welchen Salat mögt ihr? Dann wird gefragt, wer Interesse an irgendwelchen Projekten hat, wer irgendwas vorhat, wer irgendeine Idee hat, weil wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben den Folientunnel. Wir haben Freilandbeete, wir haben auch ein Stück freie Fläche, wo auch Bäume stehen. Und wir hatten jetzt ein Stück Wiese, wo wir überlegen konnten, was machen wir damit noch. Dann gibt es auch so Dinge bei den Bedürfnissen zu beachten, wie dass einige den Garten sehen als ruhigen Rückzugsort und andere eben auch gerne mal eine Party feiern mit Bier oder lauter Musik. Auch diese Dinge müssen abgewogen werden. Und als nächstes schaut man dann, wie man anfangen kann, also direkt anfangen kann, in kleinen, langsamen und überschaubaren Schritten, die jeder leisten kann, sodass man wirklich direkt loslegen kann, anstatt dass man eine riesen Vision entwickelt und dann so Großanstrengungen nötig sind, die erstmal abschreckend wirken. So hatten wir, letzte Woche war das, glaube ich, gab es ja diesen tollen Plan, diese Wiesefläche zu einer Blühwiese umzuwandeln, und dann hieß es, da muss ganz viel Sand und Splitt und alles Mögliche angekarrt werden. Das waren gigantische Zahlen, und dann wurden Helfer gesucht und es hat sich keiner gemeldet. Und ja, weil wir alle mit den Zahlen nichts anfangen konnten, die Arbeit uns gigantisch erschien, es hat sich einfach dann keiner gemeldet. Und dann hat Stefan immer wieder gefragt, wie können wir das runterbrechen? Wie viele Leute brauchen wir genau? An welchen Tagen? Wie viel Sand brauchen wir genau? Mit wie viel Schubkarren kommen wir aus? Oder können wir das Projekt auch in ein bisschen kleinere Abschnitte runterbrechen, dass wir direkt anfangen können, dass wir nicht so ein Riesenprojekt haben, sondern dass wir einfach an einer Ecke anfangen und dann wissen wir genau, wir brauchen jetzt vielleicht 4 Schubkarren oder 2 Wagenladungen oder so, und wir brauchen vielleicht 4 Leute oder 5 Leute und wir machen dann einen Termin aus. Und das hat offensichtlich geklappt, das ist gestern wohl angefangen worden tatsächlich, ne? Ja, der nächste Punkt ist Vielfalt. Einmal zum gegenseitigen Nutzen. Wie ich schon gesagt habe, diese Maispflanzen, die die Bohnen stützen, und dann gibt es noch Kürbisse, die den Boden abdecken und solche Dinge. Dann haben wir ganz viele verschiedene Tomatensorten zum Beispiel. Also wenn eine Sorte ausfällt, ist nicht schlimm, wir haben immer noch genug. Wir haben ganz viele verschiedene Gemüse- und Salatsorten, und wir pflanzen die verschiedenen Gemüsesorten auch an verschiedenen Stellen. Wir haben ein bisschen Salat im Folientunnel, wir haben Salat im Freiland, wir haben Salat auf der Wiese, in einem Hügelbeet, und in den Permakulturbeeten sind verschiedene Gemüsepflanzen. Also wir haben spezielle Permakulturbeete auch, die dann diese schönen Hügel haben, wo sich die Wurzeln gut in der Erde festhalten. Ja, und genau, und so haben wir weitgehend auch eine ganzjährige Ernte. Wir haben zum Teil im Winter noch Tomaten, und wir haben Wintersalat und im Winter auch Kohl. Dann ist es wichtig, die Ressourcen zu nutzen, die vor Ort da sind, also möglichst wenig von außerhalb hinzuzufügen in das System. Also wir nehmen natürlich nur heimische Pflanzen hier, wir haben auch Beete mit rheinischem Saatgut, irgendwie spezielle, glaube ich. Und wir bemühen uns, möglichst viel hier vor Ort zu nutzen und nicht irgendwas Exotisches jetzt hier anzubauen. Aber der Kreislauf ist nie ganz geschlossen. Wir brauchen auch Sachen von außerhalb. Und da ist dann die Devise Kooperation statt Konkurrenz. Also wir kooperieren zum Beispiel mit dem Lamazhof, mit einem Biohof in der Nähe. Da holen wir Jungpflanzen her oder wir bekommen irgendwelche Materialien, wie das Vlies für die Kübel oder solche Dinge. Wir müssen schon mal Paletten holen oder irgendwelche anderen Dinge, die wir ja brauchen. Und wir schauen dann, dass wir irgendwie tauschen können oder in irgendeiner anderen Form kooperieren können. Zum Beispiel Saatgutbörsen gibt es noch, wo wir Saatgut tauschen können. Ja, wichtig ist eben, in Kreisläufen zu denken. Wir ziehen eben eigenes Saatgut, wir kompostieren und wir mulchen auch mit dem Rasenschnitt zum Beispiel oder pflücken Brennnesseln und tun die auf die Beete zum Abdecken. Ja, wir haben hier keine Tiere. Wir holen Pferdemist als Dünger, holen wir eben woanders her zum Beispiel. Und ich hatte letztens die Idee, dass ich Hühner ganz schön fände, weil die bereiten das Beet ganz gut vor, wenn man Gemüse hinterher pflanzen will. Die picken die Larven von Schädlingen raus und auch Unkrautsamen. Ja, dann sollte man möglichst erneuerbare Energien einsetzen, also gar keine fossilen Energien. Und das heißt tatsächlich in der Permakultur eigentlich alles von Hand machen. Und tatsächlich machen wir das ja hier auch. Wir haben so kleinteilige Bereiche, da lohnt sich ja überhaupt kein Maschineneinsatz. Ich glaube sogar unser Rasenmäher ist mit Manpower, ne? Genau. Ja, und Müll vermeiden oder dann eben recyceln ist noch ein Punkt. Und natürlich machen wir das auch, ne? Wir kompostieren ja alles und gucken, benutzen möglichst, also die Pflanzkübel, die sind auch irgendwo recycelt hier, die haben wir nicht gekauft, und alle Blumentöpfe und alles, was wir haben, haben wir irgendwo geschenkt bekommen oder hat schon irgendwo Verwertung gefunden vorher. Und damit haben wir hier diese 12 Prinzipien schon richtig gut abgedeckt. Ja, die Prinzipien aus der Permakultur sind dann von Rob Hopkins 2006 in den städtischen Zusammenhang transferiert worden. Er ist sozusagen der Gründer der Transition Town Initiative. Und da zeigt sich, dass die Permakultur nicht nur eine landwirtschaftliche Idee ist, sondern dass es eigentlich eine ökologische Lebensphilosophie ist, die auf alle Bereiche des Lebens angewendet werden kann. Und in der Transition Town Bewegung werden diese Ideen weiter verbreitet, eben aus der Landwirtschaft in den gesellschaftlichen Zusammenhang. Ja. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein schönes Zitat, was ich aus einem Gartenbuch habe, von Sigrid Drage. Permakultur, dein Garten, deine Revolution. Permakultur ist keine besondere Art zu gärtnern, sondern ein Gestaltungskonzept, das auf dem fairen und achtsamen Umgang mit allen Lebewesen und Lebensräumen unseres Planeten basiert. Die Revolution im Garten meint, sich zu öffnen, weg von den privaten, ganz persönlichen Bedürfnissen hin zum Verständnis zu gelangen, dass es um uns alle geht, damit das faire Zusammenleben auf unserem Planeten möglich wird. Ja, danke. Das wäre es jetzt von mir und ihr könnt gerne noch Fragen stellen.
Ich habe eine Frage. Und zwar Permakultur. Funktioniert Permakultur auch ohne Foliatunnel? Also gibt es auch, eine natürliche Permakultur ohne künstliche Wände?
Also der Folientunnel ist nur hier, weil er gerade hier ist, ne? Und den nutzen wir natürlich. Und das ermöglicht uns jetzt hier Pflanzen anzubauen, die mediterranes Klima brauchen. In der Landwirtschaft, in landwirtschaftlichen Betrieben gibt es keinen Folientunnel. Da ist dann vielleicht im Winter vielleicht nichts da, aber vielleicht ist da auch Salat und Kohl wahrscheinlich auch im Winter. Ja, genau. Das ist nur, wir haben dieses Geschenk hier und wir nutzen es. Man braucht keinen Folientunnel. Also es kommt ja aus der reinen Landwirtschaft, wo es nicht unbedingt Folientunnel gibt.
Ich hätte auch nur eine Frage. Hi. Gibt es irgendwie so für Leute, die da interessiert sind, so, Schaubilder oder Leitbilder, wo man sehen kann, welche Pflanzen sich besonders gut bedingen und wo man sagen sollte eher, das ist nicht so gut? Ich weiß, dass es in Baumärkten schon mal so Hinweise gibt, okay, Paprika und Gurke zum Beispiel verträgt sich nicht so, aber für jemanden, der jetzt vielleicht aus dem Transition Town Bereich Interesse hätte, das bei sich privat zu vorstellen, gibt es da irgendwo Links oder Informationen, auf die man zugreifen könnte, neben denen, die du natürlich genannt hattest, den Autoren von den Büchern?
Das gibt es bestimmt, aber tatsächlich habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ich habe mich, kein Problem, wir werden uns weiter damit beschäftigen. Wir haben ja eine Arbeitsgruppe gegründet. Wir sind noch ganz am Anfang, das war jetzt praktisch die Einführung sozusagen, erstmal zu gucken, was ist überhaupt Permakultur. Es gibt jede Menge Bücher dazu. Ich habe in der Stadtbibliothek geguckt, da gibt es also ein ganzes Regalbrett. Da gibt es also alles Mögliche und im Internet bestimmt auch in YouTube-Videos auch. Ich habe es nur noch nicht recherchiert. Also es ist da unheimlich viel in der Mache, weil das gerade wirklich so ein Thema ist, wo an allen Stellen gerade dran gearbeitet wird. Also ich weiß, dass Basilikum und Tomaten richtig gut funktioniert. Das haben wir ja letztes Jahr probiert. Daran war es vielleicht noch irgendwas, was nicht funktioniert. Da war irgendwas mit Gurken oder irgendwas.
Und Tomaten.
Was, genau, ja. Sowas. Ne? Also ein paar Dinge wissen wir aus Erfahrung, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Publikationen dazu.
Ich hätte noch eine Frage. Ich habe mal gehört, dass in der Landwirtschaft Thema Monokultur mehr Probleme sind mit Tieren, die quasi die Ernte anfressen oder anessen. Ist das in der Permakultur anders, weil es halt eine Mischung gibt von Pflanzen, die sich miteinander unterstützen, dass vielleicht manche Pflanzen die Tiere dann eher fernhalten? Oder wie sind die Erfahrungen hier? Du hast ja gesagt, ihr habt keine Tiere. Und was ist mit den wilden Tieren? Gehen die an die Sachen ran?
Also ich gehe davon aus, dass es ein Ziel der Permakultur eben auch ist, dass die Pflanzen so zusammenwachsen, dass da auch Pflanzen sind, die bestimmte Tiere durch den Geruch abstoßen, sozusagen. Ne? Wie sie gerade sagte, da gibt es halt diese Dinge, was wie wo zusammenpasst. Ne? Und allein dadurch, dass man eben verschiedene Standorte hat, ist es dann nicht so schlimm, wenn an einer Stelle was weggefressen wird. Ne? Also mit den Wildtieren wird schon auch gerechnet und denen überlässt man manchmal auch dann einen Teil halt. Ne? Aber man hat eben nicht diesen Ausfall, weil man eben vielfältiger geplant hat. Und es gibt Pflanzen mit Dornen, die dazwischen sind, die dann irgendwelche Tiere abwehren. Oder es gibt Pflanzen, die durch den Duft Tiere abwehren. Also das ist schon ein ausgeklügeltes System.
Ja, kannst du vielleicht noch was sagen zu, wie dieser Gedanke der Permakultur die Gesellschaft auch verändern kann? Du hast gesagt, das gilt ja nicht nur in der Landwirtschaft, sondern und ist ja über Transition Town dann auch versucht worden, auf die Gesellschaft zu übertragen. Wie man das konkret in der Gesellschaft da umsetzt dann?
Ja, also es sind ja diese Dinge, dass man eben Regionalität zum Beispiel, dass man eben nicht das Gemüse oder die Früchte aus exotischen Gebieten holt, sondern das nutzt, was hier vor Ort ist. Dass man eben vielleicht dann nicht unbedingt fliegen muss oder so, sondern mit dem Fahrrad fährt. Solche Dinge, also gucken, was hier vor Ort möglich ist, damit man nicht sonst wohin muss zum Beispiel. Dann eben erneuerbare Energien nutzen statt fossile Energien. Abfallvermeidung ist ja auch was in der Gesellschaft sinnvoll ist. Und Kooperation statt Konkurrenz ist ja der Punkt, wie man Beziehungen überall gut machen kann, wie man sich gut vernetzen kann und wie man achtsam miteinander umgehen kann. Unter dem Punkt fällt ja eigentlich alles, was unter positive Kommunikation und Co-Kreation und all diese Dinge drunter fällt. Ne? Also da kann man eben durch achtsames Handeln und sich um den anderen kümmern, um die Bedürfnisse des anderen kümmern und so, das ist der wichtigste Punkt eigentlich.
Dankeschön. Eine Frage hätte ich, wenn ich mit Permakultur starten möchte und ich hätte quasi nur davon gehört, ein bisschen gelesen. Was wäre denn deiner Meinung nach so der erste Schritt? Besucht man am besten direkt einen Kurs? Oder was würdest du den Leuten raten, die damit starten möchten?
Wo möchtest du starten? Im Garten oder auf dem Balkon? Oder,
ja.
Oder möchtest du dich einer Gruppe anschließen?
Oder? Garten oder Balkon zum Beispiel.
Gruppe anschließen.
Am besten Gruppe anschließen.
Oder im Garten.
Ja, auf dem Balkon kannst du vielleicht von uns auch ein bisschen Samen bekommen oder so. Oder du guckst halt bei Samen, bei Saatbörsen, da gibt es ja ganz viele. Und also man muss halt gucken, ja, du wirst Erde wahrscheinlich kaufen müssen. Du kannst als Pflanzkübel kannst du ja alles nutzen irgendwie, ne? Kannst du aus Papier basteln oder Joghurtbecher nehmen. Und es macht Sinn, mehrere Stockwerke auch zu haben. Also ich habe auf meinem Balkon 3 oder 4 Stockwerke. Es gibt ja Pflanzen, die lieber Schatten mögen. Oder ich habe auch eben Bäume eben in Kübeln und dann ganz unten Pflanzen, die Schatten mögen. Und ganz oben Pflanzen, die eben gerne in der Sonne stehen. Und ich mixe einfach auch Blumen mit Gemüse. Und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich diese wunderbaren Schemen, was mit was zusammenpasst. Ne? Also Tomaten und Basilikum zusammen ist schon mal prima und Erdbeeren kann man irgendwo dazwischen pflanzen. Und es gibt vieles, was auf dem Balkon auch wächst. Ne? Und tatsächlich einfach auch mal ausprobieren. Hier steht zwar genau beobachten, genau planen, aber ehrlich gesagt haben wir einfach auch ausprobiert. Ne? Und dann eben in dieser Feedbackschleife gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Einfach das machen und das ausprobieren und gucken, wie das läuft, ist einfach das, was Spaß macht auch. Ne? Einfach loslegen. Einfach mal gucken, wo habe ich Lust drauf? Sogar auf welche Farbe habe ich Lust? Ne? Ich hatte mal einen Balkon eine Zeit lang nur in Grüntönen oder dann in Pink- und Rottönen, ne? Und dann mal ganz bunt. Ne? Ja? Oder auf welches Gemüse habe ich Lust? Ne? Und oft kommen die Pflanzen. Es gibt so einen Spruch, die Pflanzen, die man gerade braucht, kommen sogar von selber zu einem. Ich hatte jede Menge Löwenzahn in einem Jahr und im anderen Jahr hatte ich jede Menge Schafgarbe, also keine Ahnung. Ne? Also das gibt sich auch von selber. Balkon.
Auf dem Balkon?
Mhm.
Super.
Ja. Also einfach irgendwie anfangen. Und wie gesagt, Saatgut kannst du dir auch wild hier irgendwo sammeln oder eben auch Saatgutbörsen oder uns fragen oder wie auch immer. Ah, in der Stadtbibliothek gibt es eine Saatgutbibliothek, ne? Mhm. Da bekommt man jetzt Saatgut. Da kann man sich Saatgut holen, wenn man verspricht, dass man hinterher wieder Saatgut abgibt. Das ist eine super Sache.
Das muss aber nicht dasselbe sein.
Nee,
also
genau.
Die gleiche Art sein, sondern das kann irgendeine Alternative sein. Ne?
Ja, mhm. Aber es macht ja Sinn, dass du von dem, was du gerade gezogen hast, das Saatgut auch wieder zurückgibst.
Ja,
genau. Weil das hast du ja. Also das ist eine super Sache. Und so entwickeln wir halt auch immer weiter Projekte und gehen immer mehr in den Stadtraum und in die Gesellschaft sozusagen.
Was ich auch noch dazu ergänzen kann zu deiner Frage, wie was ich anbiete, wenn du zum Beispiel irgendwie Saatgut selber kaufst oder geschenkt kriegst, je nachdem, oft steht einfach hinten auf der Packung drauf, kann kombiniert werden, kann nicht kombiniert werden. Gerade bei Bio-Saatgut habe ich festgestellt, schreiben die schon mal drauf, ist gut ergänzbar mit zum Beispiel Knoblauch und verträgt sich nicht gut mit Basilikum. Und so. Steht manchmal tatsächlich hinten schon drauf.
Super.
Auch schon mal.
Ja, und was ich, glaube ich, wirklich wichtig finde, ist wirklich immer der Aspekt, sich in einer Gruppe anzuschließen. Einfach, weil die Motivation kommt im Austausch mit anderen Leuten. Und gerade wenn man auf einem alternative Pfad ist, ist es wichtig, dass man sich mit solchen Leuten zusammenschließt und dort positiven Feedback auch bekommt. Und dann macht das auch Spaß. So.
Ja. Genau, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich wirklich der Spaß bei der Geschichte. Also wir sind eine super Gruppe hier und wir haben unheimlich Spaß. Wir freuen uns jedes Mal darauf, uns zu treffen. Und das ist tatsächlich einer der wichtigen Aspekte bei der Geschichte. Wir ernten ja super Gemüse, wir können uns super selbst versorgen, aber der Spaßfaktor ist wirklich sehr hoch bei der Geschichte. Sonst würden wir das nicht machen.
Und sollte auch so bleiben, ja.
Genau.
Ja. Okay.
Genau.